Ja, eigentlich wäre der Tom heute hier vorne gestanden, aber der wurde krank und hat mich gebeten, da einzuspringen. Stellt euch vor, ihr habt euch in der Nacht ohne Taschenlampe, ohne Handy, ohne WLAN im Wald verlaufen. Kein Licht, seht nichts mehr und ihr irrt durch den Wald und irgendwann seht ihr so zwischen den Bäumen irgendwo, da könnte ein Licht sein. Da könnte ein Haus sein, aus dem Licht rausfällt und ihr geht näher drauf zu und tatsächlich, es ist ein Haus und ihr merkt, boah, gerettet. Ich weiß, ich komme hier wieder raus aus diesem Wald, ich muss hier drin nicht bis zum Morgengrauen warten, sondern ich komme jetzt raus, ich habe ein Licht gesehen. Und so ist es mit der Geburt Jesu. Der Jakob hat gerade schon den Vers vorgelesen aus Jesaja 9, als ja Gott in diese Welt kommt, Jesus auf diese Welt kommt und die Menschheit ein Licht sieht. Viele Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde, hat Jesaja das schon vorausgesehen und hat diese Worte gebraucht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Dieses Licht bringt Hoffnung, nicht nur für dich im Wald, sondern für ein ganzes Volk, für die ganze Welt bringt Jesus Licht und Hoffnung. Und deswegen habe ich diese Predigt heute Morgen genannt, es gibt noch Hoffnung für die Welt. Und ich möchte mit euch heute einen Text lesen, der jetzt kein typischer Weihnachtstext ist, aber der dafür viel mit Hoffnung zu tun hat. Ich möchte mit euch lesen Römer 4, die Verse 1 bis 25. Römer 4, 1 bis 25. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie er auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Diese Seligpreisung nun, gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht, als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder sein Nachkommen nicht zuteil geworden durch Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an, wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnade sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht, und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschehen, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll. wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat von den Toten. Welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Ich möchte heute Morgen mit euch drei Punkte anschauen in dieser Predigt. Es soll ja um Hoffnung gehen. Es gibt noch Hoffnung für die Welt und es gibt erstens Hoffnung für Sünder. Zweitens gibt es auch Hoffnung für Gerechte. Und drittens gibt es Hoffnung für Hoffnungslose. Ich würde davor gerne noch kurz beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns Hoffnung gibst, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist, dass du ja, alles erfüllt hast, was wir niemals hätten erfüllen können. Danke dafür, Herr, dass du ja, durch dein unschuldiges Leiden und Sterben den Weg für uns freigemacht hast zu einer ja, Beziehung zu Gott dem Vater, zu einer innigen Beziehung zu Gott dem Vater. Vielen Dank dafür und bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen. Amen. Ja, in Kapitel 4 vom Römerbrief, da geht Paulus auf die Frage ein, ob eigentlich die Lehre von Christus, von dem Glauben an Jesus, ob die sich denn mit dem Alten Testament verträgt. Ob der Glaube an Christus wirklich der Glaube an den verheißenen Messias aus dem Alten Testament ist. Und diese Frage war natürlich für diejenigen unter den Gläubigen, die Christen waren, die davor Juden waren, sehr wichtig. Stimmt es, dass dieser Jesus tatsächlich der Christus ist? Und deshalb schreibt Paulus in Kapitel 4 vom Römerbrief von diesen zwei ganz zentralen Personen des Volkes Israel, von Abraham, dem Stammvater, und von David, dem herausragenden König in der Geschichte Israels. Und anhand dieser beiden Männer, da zeigt er auf, dass es schon immer auf den Glauben und auf die Gnade ankam, auch wenn dieses Wissen vielleicht bei dem Volk Israel über die Jahrhunderte ein bisschen verloren gegangen ist oder aus dem Blick geraten ist. Aber beide Männer, sowohl Abraham als auch David, die wurden durch Glaube und Gnade gerecht. Der eine, Abraham, lange bevor es das Gesetz gab, und der andere, David, lange nach der Gesetzgebung. Und vielleicht kann man diese Zeit, in der Israel unter diesem Gesetz war, auch in gewisser Weise als so eine Finsternis ansehen, in der sie waren. Auf der einen Seite wussten sie, das ist das Gesetz Gottes, das hat er uns gegeben, das möchte Gott von mir, daran soll ich mich halten, dadurch soll ich gerecht werden. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch gesehen, ich kann das gar nicht halten. Ich bin gar nicht stark genug, um dieses Gesetz zu halten, ich krieg's nicht hin. Und jetzt in dieses Dilemma, da kommt Jesus, da kommt das Licht des Evangeliums, da geht dieses Licht, von dem Jesaja schreibt, dem Volk, das in der Finsternis wandelt, auf. Der Glaube an Christus ist die Erlösung vom Fluch des Gesetzes. Aber bei Abraham und David, da sehen wir, dass schon lange vor Jesus dieses Wissen über die Rechtfertigung aus Glauben da war. Schauen wir uns bei David kurz mal genauer an. Paulus zitiert ja in Römer 4, 7 und 8 den Psalm 32. Und das ist ein Psalm, den David geschrieben hat, wo es wahrscheinlich auch um seinen Ehebruch mit Bathseba geht und den zusammenhängenden Mord dann an Uria und wo er dann auch wieder Vergebung erfährt. Lass uns vielleicht kurz den Psalm 32 aufschlagen und die ersten 5 Verse lesen. Psalm 32, 1 bis 5. Also wir schlagen es nicht nur vielleicht auf, sondern wir schlagen es tatsächlich auf. Psalm 32, 1 bis 5. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. David schreibt davon, dass er gerechtfertigt wurde. Und er schreibt nichts von irgendwelchen gesetzlichen Leistungen, durch die er gerecht wurde. Er schreibt nichts von Vergebung durch irgendein Opfer, das er dargebracht hätte oder dass sich's irgendwie erkauft hätte, diese Vergebung, sondern er schreibt von Übertretungen, die vergeben sind, von Schuld, die nicht zugerechnet wird und von Sünde, die er Gott bekannt hat. Weil er diese Sünde Gott bekannt hat, wurde ihm vergeben. Und das ist ein Gedanke, den wir auch im Neuen Testament finden. Das ist nicht nur ein Gedanke, sondern die Wahrheit, die wir im Neuen Testament finden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie eingestehen, wenn wir uns unter Gottes Urteil unter diese Sünde stellen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns diese Übertretungen vergibt. Und für Menschen, die aufrichtig umkehren wollten, gab es schon zur Zeit des Alten Testaments die Möglichkeit, das zu tun. Diese Möglichkeit gibt es auch heute noch. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt noch Hoffnung für Sünder. Es gibt ein Licht, das in diese Dunkelheit der, ich nenne es mal, die Dunkelheit der Sündennacht scheint. Aber, und das ist das Entscheidende, ich muss auf dieses Licht auch zugehen, ich muss es aushalten, zu diesem Licht zu kommen. Ich muss als Sünder, oder ich darf als Sünder die Sünde nicht ignorieren, ich darf sie nicht kleinreden, ich darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach, so schlimm ist es ja nicht, machen doch alle. Nein, ich muss Sünde anerkennen, ich muss dazu stehen, ich muss sie dem bekennen, der sie vergeben kann. Und David hat es in diesem Psalm 32 erkannt, schon lange bevor Jesus auf dieser Erde war. Aber es war wohl eine Erkenntnis, die zur Zeit des Alten Testaments eher die Ausnahme war. Die meisten Menschen haben ihre Hoffnung auf das Gesetz und auf die Opfer gesetzt, die auch von Gott angeordnet waren, aber sie haben den tieferen Sinn dahinter nicht gesehen. Und heute wissen wir, das Gesetz und all die Opfer, die darin vorgeschrieben sind, das war eine Hinführung zu Jesus. Eine Hinführung hin auf dieses einzigartige, unendlich große und absolut ausreichende Opfer, das unser Herr Jesus Christus am Kreuz gebracht hat und für das er damals in Bethlehem schon geboren wurde. Er wurde geboren, um zu sterben. Wir heute wissen, dass nur derjenige, der seine Lebensschuld bei Jesus abgibt und ihn Herr seines Lebens sein lässt, wirklich gerecht wird vor Gott. Man wird vor Gott nicht gerecht durch eigene Anstrengung, nicht gerecht durch irgendeine Erziehung, nicht gerecht dadurch, dass meine Eltern in die Kirche gegangen sind oder meine Eltern gläubig sind. Man wird nicht gerecht durch Sakramente, nicht durch Spenden, nicht durch den Kirchenbesuch, sondern nur durch eine aktive Hinwendung hin zu Jesus Christus, dass ich ihm mein Leben anvertraue, ihn um Vergebung der Schuld bitte. Und für den Menschen, der das tut, gibt es echte Hoffnung. Und zwar nicht nur eine vage Hoffnung in dem Sinne, dass ich hoffe, es regnet morgen nicht, sondern in der Bibel ist Hoffnung was ganz Gewisses, auf was ich wirklich mein Leben bauen kann. Und solange wir hier noch auf dieser Erde leben, ist diese Hoffnung noch da. Hier auf dieser Erde muss sich der Mensch entscheiden, ob er sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt oder nicht. Und diese Entscheidung hat dann auch ewige Konsequenzen. Aber es gibt diese Hoffnung und man kann sie ergreifen. Es gibt Hoffnung für Sünder. Das war der erste Punkt. Hoffnung für Sünder. Aber nicht nur für Sünder gibt es Hoffnung, sondern auch für die Gerechten. Deswegen heißt der zweite Punkt Hoffnung für Gerechte. Und vielleicht müssen wir den zweiten Punkt auch Hoffnung für Selbstgerechte nennen. Aber für Selbstgerechte gibt es eben nur dann Hoffnung, wenn sie aufhören, in sich selbst die Gerechtigkeit zu suchen, sondern die Gerechtigkeit bei Gott suchen. Und die Juden zur damaligen Zeit, als Paulus den Römerbrief schreibt, die waren in gewisser Weise selbstgerecht. Sie haben sich als was Besseres gesehen, weil sie das auserwählte Volk Gottes waren. Gott hatte ihnen dieses Bundeszeichen der Beschneidung gegeben, er hatte ihnen das Gesetz gegeben, dort am Sinai. Und beides ist natürlich ein gewaltiger Vorzug für ein Volk. Das hatten sie allen anderen Völkern ganz klar voraus. Kein anderes Volk konnte das von sich behaupten, dass Gott persönlich mit ihnen geredet hätte, dass Gott persönlich ihnen das Gesetz gegeben hat, dass er ihnen persönlich Anweisungen gegeben hätte. Das hatte wirklich nur das Volk Israel. Aber aus diesem Wissen heraus wuchs in diesem Volk Israel eine gewisse Überheblichkeit den anderen Völkern gegenüber. Sie waren das Volk Gottes, sie waren die Gerechten und die Angehörigen der anderen Völker, die mussten erstmal Juden werden, damit Gott sie annehmen kann. Die mussten sich also beschneiden lassen und sich dem mosaischen Gesetz unterwerfen. So war das zu den Zeiten des Alten Testaments. Und jetzt, zu Zeiten des Neuen Testaments, wo Jesus bereits gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und Paulus diesen Römerbrief schreibt, da war es jetzt so, dass manche von denen, von den Juden, die Christen geworden sind, die also ihre Hoffnung auf Christus gesetzt hatten, dass die dieses alte jüdische Denken mit in ihren neuen Glauben gebracht haben und dachten, damit Menschen Christen werden können, müssen sie zuerst Juden werden. Weil nur die Juden sind ja das Volk Gottes. Und ich kann ja nur dann Christ werden, wenn ich davor Jude geworden bin, weil wir Juden sind ja das Tor zum Heil. Und genau diesen Zahn zieht Paulus seinen Lesern in diesem Kapitel 4 des Römerbriefs. Er zeigt ihnen, dass Abraham, der große Stammvater des Volkes Israel, auf den sich auch viele eingebildet haben, dass der gerecht gesprochen wurde, bevor er beschnitten wurde. Also sowohl die Beschneidung als auch das Gesetz waren die wesentlichen Dinge, an denen sich die Identität des Volkes Israel ausgemacht haben. In 1. Mose 15, Vers 6, dort steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Aber erst zwei Kapitel später, in 1. Mose 17, wird die Beschneidung eingesetzt. Abraham wurde also ohne Beschneidung, sondern einfach durch den Glauben gerecht. Und noch klarer ist, dass Abraham, der Jahrhunderte vor Mose gelebt hat, auch völlig ohne Gesetz gerecht wurde. Einfach durch Glauben. Also wurde dieser große Stammvater Abraham ohne Beschneidung und ohne Gesetz allein durch den Glauben gerecht. Und das macht Paulus hier seinen Lesern deutlich. Und das ist für uns, die wir heute an Jesus glauben, eine sehr frohmachende Botschaft. Für die Juden zu der Zeit von Paulus damals war das dagegen recht schwer zu schlucken. Das, was sie als Volk ausgemacht hat, ihre Identität, ihre Beschneidung, ihr Gesetz, all das war gar nicht so wichtig, wie sie immer dachten. War jetzt nicht mehr so wichtig, seit dieses Licht des Evangeliums kam. Und auch diejenigen, die mit jüdischem Hintergrund an Jesus glaubten, die waren jetzt herausgefordert, ihre ganze Hoffnung auf Christus zu setzen und nicht mehr auf ihre Werke, auf das, was sie im Gesetz tun oder auf ihre Beschneidung oder auf ihre Abstammung. Nein, allein Christus sollte jetzt ihre Hoffnung sein. Und ich glaube, es ist das, was wir auch begreifen müssen. Auch die von uns, die wirklich Christen sind und die Gott von Herzen nachfolgen wollen, wir müssen begreifen, dass wir nicht irgendwie nachträglich uns unsere Erlösung erkaufen können oder verdienen können. Dass wir das durch gute Werke irgendwie uns noch gerechter machen müssen vor Gott, das geht nicht. Denn die Hoffnung, die wir als Christen haben, die ist nicht in dem begründet, was wir tun, sondern sie ist in dem begründet, was Jesus für uns getan hat. Natürlich hat Glaube Auswirkungen. Haben wir gestern schon drüber geredet, gestern Abend. Glaube hat Werke. Natürlich, wenn ich innerlich verändert wurde von diesem wunderbaren und großen Gott, dann hat es Auswirkungen nach außen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Echter Glaube zeigt sich in der Veränderung des Menschen, in seinen Worten, in seinen Werken, in seinem Umgang mit anderen. Aber das sind Auswirkungen der Errettung und nicht die Errettung selbst. Und auch nicht der Grund dafür, dass ich errettet bin. Ich erinnere mich daran, in meiner Bibelschulausbildung hat man einen ganz lieben alten Lehrer und der hat erzählt, dass er mal am Sterbebett von einem anderen Mann war, auch einer, der Gott nachgefolgt hat, der vieles für Gott getan hat, für Jesus getan hat. Und dieser Mann, der lag im Sterben. Und mein Lehrer hat versucht, diesem Mann irgendwie Mut zu machen, weil dieser auf den Tod zuging und einfach auch Angst hatte vorm Sterben, Angst vorm Tod, so wie das viele von uns wahrscheinlich auch haben werden, wenn man unsere letzte Stunde schlägt. Mein Lehrer hat versucht, ihm Mut zu machen, hat ihm erzählt, was er denn alles für Jesus getan hätte und was er ja alles gemacht hat. Und dann hat dieser Mann gesagt, lass das, hör auf, das klagt mich alles an. Also sogar das, was er aus reinem Herzen für Jesus getan hat, hat ihn noch angeklagt. Und dann hat mein Lehrer angefangen, ihm davon zu erzählen, was Jesus für ihn getan hat. Und dann konnte dieser Mann in Ruhe sterben. Nicht das, was ich tue, macht mich vor Gott gerecht, sondern das, was er für mich getan hat, macht mich vor ihm gerecht. In Markus 10, ab Vers 17, da wird uns eine Begebenheit erzählt, als Jesus mit dem sogenannten reichen Jüngling zusammentrifft. Markus 10, ab Vers 17, dort heißt: Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht. Jesus sagt ihm, dass er alles, was er hat, verkaufen soll und den Erlös den Armen geben und Jesus nachfolgen. Das will dieser junge Mann nicht tun und geht dann traurig davon. Und darauf sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und natürlich sind die Jünger, die dabei sind, entsetzt über diese Aussage und fragen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Wer kann denn in den Himmel kommen? Wer kann denn zu Gott kommen? Wie geht es? Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das, was wir Menschen nicht tun können, nämlich vor Gott gerecht werden, das tut Jesus Christus für uns. Er macht uns gerecht, nicht wir selbst. Und so steht es in unserem Text in Römer 4, Vers 25, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das Werk Jesu macht uns vor Gott gerecht, nicht unsere eigenen Werke. Und es ist wichtig, gerade für die unter uns, die sich manchmal insgeheim vielleicht die Frage stellen oder vielleicht auch ganz offen die Frage stellen, bin ich gut genug, um in den Himmel zu kommen? Wird es am Ende reichen? Habe ich genug Gutes getan? Die Antwort ist nein. Wir selbst werden nie genug, nie gut genug sein, um in den Himmel zu kommen. Nie. Wir sind auf Jesu Gerechtigkeit angewiesen. Er ist das Licht, das im Dunkeln scheint. Er ist gekommen, um dem Volk, das im Finstern wandelt, als Licht zu leuchten. Er ist es, der uns Hoffnung gibt. Deswegen kam er an Weihnachten auf die Erde. Es gibt Hoffnung, sowohl für die Sünder als auch für die Gerechten, weil es Christus ist, der uns rechtfertigt. Der letzte Punkt heißt Hoffnung für Hoffnungslose. Ich möchte nochmal gerne die Verse 16 bis 21 aus Römer 4 lesen. Römer 4, 16 bis 21. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnade sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Also für Sarah und Abraham, die sich ja beide sehnlichst ein leibliches Kind gewünscht haben, da gab es keine Hoffnung mehr. Abraham war fast 100 Jahre alt, die Sarah fast 90. Da war der Traum von gemeinsamen leiblichen Kindern gründlich ausgeträumt. Aber Abraham hat auf Hoffnung hin geglaubt, wo nichts zu hoffen war. So haben wir es gerade gelesen. Er wurde nicht schwach im Glauben und er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Wer sich jetzt in der Bibel auskennt, der weiß aber auch, dass dieser Abraham auch von Zweifeln geplagt war. Denn nachdem Gott ihm eben diese große Verheißung gegeben hat, dass er ein Vater vieler Völker werden soll, dass von ihm, dass er einen Sohn bekommen soll mit seiner Sarah zusammen, da wird uns berichtet in 1. Mose 17, Abvers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, das Ismael möchte leben bleiben vor dir. Also Abraham hatte seine Zweifel, hat seine Frau angeschaut, 90 Jahre alt, wenn sie das letzte Mal ihre Tage hatte, wusste er gar nicht mehr. Wenn er an sich selber runtergeschaut hat, hat er auch gemerkt, da ist auch alles vertrocknet. Wie soll das funktionieren? 100 Jahre und 90 Jahre alt, wie sollen wir zusammen noch ein Kind bekommen? Das geht doch gar nicht, rein menschlich gesehen. Aber wenn wir uns die Formulierung in Römer 4, Vers 20 genau anschauen, dann heißt dort, er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben. Das heißt, diese Zweifel, die bei ihm aufkamen, das war kein grundsätzliches Infragestellen der Glaubwürdigkeit Gottes, also kein Unglaube im eigentlichen Sinn, sondern einfach ein menschliches Zweifeln, ein menschliches Überfordertsein von dieser Verheißung trotz seines Glaubens. Ich denke, Abraham wollte glauben, aber in diesem schwachen Moment, und wenn er an sich selbst und seine Frau angeschaut hat, dann konnte das wohl nicht mehr so recht. Und wer kann es ihm verdenken? Menschlich hat alles dagegen gesprochen, dass das funktioniert. Und vielleicht war in seinem Kopf das Wissen da, ja, Gott kann das, aber im Herzen, da wollte es nicht so richtig ankommen. Vielleicht war es auch andersrum, im Herzen hat er Gott wirklich vertraut, aber sein Verstand hat gesagt, nein, stimmt doch nicht, kann doch nicht funktionieren. Wie dem auch sei, Gott reagiert auf Abrahams Worte nicht irgendwie zornig oder ungehalten, sondern er bekräftigt dieses Versprechen nochmal. In 1. Mose 17, Vers 19 sagt Gott zu ihm, nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und dann lesen wir nichts mehr davon, dass Abraham Gott nochmal widersprochen hätte oder nochmal diese Zweifel aufkamen. Jetzt kann er es wohl wirklich glauben. Und auch in unserem Leben gibt es doch immer wieder solche herausfordernden Situationen, in denen wir verstandesmäßig wissen, Gott ist der Herr unseres Lebens. Gott ist der Herr unserer Lage. Aber unser Gefühl spricht irgendwie eine andere Sprache. Oder wir haben das feste Vertrauen im Herzen, aber gleichzeitig macht sich unser Verstand fast schon lustig über unseren Glauben und denkt, wie kannst du denn sowas glauben? Wir sind hin und her gerissen, wir wollen Gott vertrauen, aber wir stehen uns irgendwie selber im Weg. Und dann lesen wir in der Bibel herrliche Verheißungen wie Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann schleicht der Zweifel ein, wir fragen uns, stimmt das wirklich? Vielleicht für andere, aber für mich doch nicht. Wie soll mir das, was ich jetzt gerade erlebe, zum Besten dienen? Wie soll das gehen? Und wenn du es kennst, wenn dir ja in so schwachen Momenten der Glaube fehlt, bist du in guter Gesellschaft. Abraham ging es genauso. Aber was hat Abraham gemacht? Er hat es ausgesprochen. Er ist damit nicht allein geblieben. Er hat es gesagt. Und Gott hat es ihm nicht übel genommen. Und deswegen mache dir Mut, sag es auch Gott. Red mit ihm. Sag ihm deine Zweifel. Und ich weiß nicht, ob du genauso schnell wie Abraham eine Antwort bekommst, aber ich weiß eins, und zwar, dass Gott wirklich vertrauenswürdig ist und dass er keine Fehler macht. Und Gott hat es über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bewiesen, dass er treu ist und dass er zu seinem Wort steht. Und das gibt uns wahre Hoffnung. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Gott selbst ist es, der seinem Volk als Licht scheint. Gott selbst ist es, der in Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und Gott selbst ist es, der uns Hoffnung gibt. Und daran wollen wir uns diese Weihnachten ganz bewusst erinnern. Amen. Nehmen wir uns noch kurz Zeit, um das Gehörte nachzudenken, vielleicht Gott auch in der Stille eine Antwort zu geben. Und dann wird der Jakob den Gottesdienst abschließen.